Hallo, herzlich willkommen und Sayonara im Montagsmeeting am 18. März 2019. Mein Name ist Dunja und Nessie sitzt gerade noch in einem Meeting fest. Deswegen dachte ich, zeige ich euch mal, was ich in meinem Einleitungsseminar für Moderatoren gelernt habe. Wir möchten heute ein bisschen mit euch über Klischees reden. Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat. Leute, die nicht aus Deutschland kommen, so wie ich, sind ja auch öfter mal mit Klischees konfrontiert. Aber auch in der Agentur, in der Medienbranche und in anderen Jobs gibt es ja auch gerne die Momente, dass man über einen Kamm geschert wird. Und ich habe gerade auch sogar eine Sprachnachricht von Nessie reinbekommen. Mal gucken, wo sie gerade ist und wie es aussieht, ob sie bald zu uns stößt.
Stand nur gerade wieder 5 Minuten vor der Tür und war mir nicht sicher, was ich drücken muss. Rot oder Tür öffnen?
Okay, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, was das bedeutet. Bis Nessie aber hier im Studio angekommen ist, hören wir jetzt einmal das Intro. Bis gleich.
Mit Dunja und Nessie.
So, Nessie ist immer noch nicht da, aber ich höre sie gerade reinkommen. Nein, nur ich mit dem Mikrofon.
Ach so, nimm schon auf, ohne mich. Oha.
Ja, ich habe gerade den Zuhörern gezeigt, was ich im Einleitungsseminar gelernt habe.
Toll, und hast nicht mal einen Aschenbecher vorbereitet.
Ja, also die Aufnahme hatten wir jetzt ganz kurz pausiert, weil, sorry Leute, der Aschenbecher ist richtig wichtig. Also,
ohne Moment. Geht nicht. Ja.
Gut, also Meeting vorbei. Ich bin jetzt voll und ganz da und zu 100% aufnahmefähig. Hi Dunja, grüß dich.
Hi.
Und hi Zuhörer. Also schön, dass wir es einrichten konnten. Und ich bin gespannt, wie die Einleitung von Dunja gelaufen ist. Aber ich denke natürlich phänomenal, weil ihr Workshop, den sie da fabriziert hat oder mitgemacht hat, der war natürlich erste Klasse.
Ja, hab gelogen, hab keinen Workshop gemacht. Bin ein Naturtalent.
Dachte ich mir schon. Bin nur eingestiegen.
Ja, wie war denn dein Meeting?
Gut, war echt gut. Ja.
Gut, danke für nix. Ich habe ja schon gesagt, worum es heute geht. Willst du noch was anderes erzählen? Wie war die Woche? Wie war das Wochenende? Hast du irgendwelche Storys, irgendwas Spannendes erlebt? Ich kann dir was Spannendes sagen.
Ja.
Mir ist heute Morgen eine Tram entgegengefahren. Also nicht gegen mich, sondern sie ist halt einfach gefahren. Und da stand Sonderfahrt, weil Rudis 75. Geburtstag, und da war eine Rentnertruppe drin mit Sektempfang in der Tram, also eine Party-Tram.
Ah.
Deswegen möchte ich einen Shoutout an Rudi geben. Alles Gute zum 75. Geburtstag. Keine Ahnung, wer du bist, aber so viel von meiner Seite. Und ich möchte auch einen Shoutout an alle Leute geben, die mit der Rolltreppe in der U-Bahn nach unten fahren. Ihr seid alle kacke und blöde Menschen. Wer fährt mit der Rolltreppe von oben nach unten?
Mach ich, aber nur, wenn ich sehe, dass keiner nach oben möchte. Weil ich bin nett. Aber
ja.
Muss ich auch kurz sagen, das ist mir heute auch in der Früh passiert. Die U-Bahn ist eingefahren und ich fahre ja mit der U2. Und U2 Feldmoching war komplett groß geschrieben. Diese U-Bahn hat mich verbal einfach angeschrien, so U2 Feldmoching. Und ich musste mir so vorstellen, wie diese U-Bahn, wenn sie einfährt, einfach nur so lauthals vor sich hinschreit, so geil, geil, habe ich gefeiert.
Maybe Klischees über U-Bahn-Fahrer.
Ich hatte letztens erst eine U-Bahn-Fahrerin, die wollte Karl-Preis-Platz sagen, aber sie hat dann irgendwie Paul-Kreis-Platz gesagt und dann so, nee, stimmt gar nicht. Nächste Haltestelle, Karl-Preis-Platz. Also ganz ehrlich, diesen Job, ich würde den so gerne machen.
U-Bahn-Fahrer?
Ja.
Boah, ich denke mir bei U-Bahn-Fahrern immer, es
bitte
tut mir
Vorsicht
leid,
an den Türen, bitte zurückbleiben.
Ich glaube, die sind alle so traurig und depressiv, weißt du, die fahren, ja nee, aber hey, sorry, weißt du, die fahren alle einen ganzen Tag im Dunkeln. Tram geht noch, ja, da siehst du wenigstens noch was von der Stadt, aber U-Bahn, du bist immer unten.
Wie ich stelle mir das immer so vor, wie so Kinder, die in der Grundschule schon immer gefeiert haben, irgendwie Züge zu bauen, also oder so kleine Bahnen irgendwo zu haben, wie bei Brooklyn Nine-Nine, hast du die eine Folge gesehen? Wo sie dann diese Zug-Challenge gemacht haben, wer coolere Zugbahnen bauen kann.
Kein Spoiler!
Oh, okay.
Nee, glaub, habe ich noch nicht gesehen.
Ja, auf jeden Fall sehr witzig. Und ich glaube, so Leute, die sich mit Zügen beschäftigen, die sind dann auch wirklich so, mein Traumberuf ist Lokführer. So ein großes Ding bedienen.
So ein großes Ding
lang,
bedienen.
Lang, aber dick.
Ja. Da kann man auch Pornodarsteller werden, dann kann man auch. Okay, ja, ich höre auf.
Das. Aber so viel zu dem Thema. Ich meine, wir sind schon wieder genau in diese Schiene reingelaufen. Also nicht bezüglich dem Sexthema, sondern bezüglich dem Thema Klischees.
Ja, ich lache nur über meinen eigenen Witz.
Also wir reden heute schon über Klischees.
Ne? Wir reden heute über Klischees. Oh, da will ich aber ganz kurz, damit wir das am Ende nicht mehr diskutieren, die Playlist Dunja vorziehen, weil es gibt einen sensationellen Song, der heißt nämlich Klischees. Ich suche ihn mal ganz kurz.
Bitte warten, Sie werden gleich weiterverbinden.
Der ist nämlich von Psycho Dino, Chelo und Abdi und Sam. Und das ist ein sehr gutes Lied, ein bisschen älter, aber das fällt mir jetzt gerade ein, den habe ich früher sehr gefeiert, den Song. Deswegen, der kommt auf Playlist Dunja, damit wir das gleich abgehakt haben.
Okay. Gut. Ich habe keine Songs, ich höre immer noch auf die Fresse von meinem Freund.
Gut. Nee, dann steigen wir ein mit Klischees. Nessie, was denkst du, wenn du das Wort Klischee hörst?
Naja, dass du in eine Schublade gesteckt bist, ne?
Das und ich habe mir gerade passend dazu die Zigarette falsch rum in den Mund gesteckt.
Die Schwaben wieder, weißt
du? Ja, die rauchen falsch rum. Okay, ja, das ist richtig, ja?
Ja.
Ja. Bist du mit Klischees konfrontiert, Nessie?
Ja, weil ich tätowiert bin.
Oh, ja, stimmt. Ja,
also ich werde sehr oft immer in diese...
Assi.
Nein, eigentlich gar nicht. Also gar nicht dieses Ding, aber ich werde in Bezug auf Tattoos immer so reingesteckt im Sinne von... Ich habe ja früher mal in einem Tattoo-Studio gearbeitet und ich habe da ja immer nur gezeichnet, so, weil ich habe ja Angst, andere Leute zu tätowieren, weil ich mir immer denke, das tut doch weh, ich weiß ja, wie es ist, ich habe ja selber genug Tattoos und deswegen konnte ich das nie mit mir vereinbaren, aber es war dann auch immer so eine sehr lange Zeit, dass das Gerücht im Umlauf war, weil ich ja in einem Tattoo-Studio gearbeitet habe, dass ich auch automatisch Tätowierer bin. Und mich haben dann wirklich exzessiv Leute, also nicht dieses Jahr, auch nicht letztes Jahr, schon länger her, Leute mal angeschrieben, so, ja, kannst du mich tätowieren? So viele Anfragen, die ich hatte, ich hätte wirklich Tätowierer sein können, weil ich wirklich mindestens einmal in der Woche 3 Anfragen hatte mit, kannst du mir irgendwas tätowieren oder kannst du mir ein Tattoo zeichnen und bla. Und ich dachte mir so, Leute, ich war dann wirklich so pisst, dass ich irgendwann mal so einen öffentlichen Beitrag geschrieben habe mit, Leute, bin immer noch kein Tätowierer, mag trotzdem Erdbeermilch und bin kriminell und tätowiert, aber hacken kann ich trotzdem nicht so, ja. Also, und dann haben mich halt die Leute aus Spaß noch so drunter kommentiert, hey, kannst du mir was tätowieren? Und ich dachte mir so, boah, fick dich. Also, die Zeit gab's. Es ist auch oft so, dass meine Mutter in dieses Klischee verfällt, weil ich immer sage, Mama hat ein Tattoo-Studio. Und dann heißt es dann immer so, ja, kann deine Mutter mir das dann tätowieren? Und ich sage immer so, ich muss dann immer intervenieren und sagen, nein, meine Mutter besitzt nur das Studio, sie ist der Boss, aber sie hat 3 Tätowierer, die sind selbstständig. So. Sie ist da einfach außen vor, sie kümmert sich nur um die Kunden. Aber das ist auch wieder so ein Klischee-Ding, wenn du in einem Tattoo-Studio arbeitest, dann heißt es ergo, du bist auch jemand, der tätowiert. Was in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so der Fall ist eigentlich. Also bei vielen Studios schon, aber...
Aber finde ich ein mega gutes Beispiel. Das hast du prima gemacht, Nessie.
Danke, danke. Ich war heute eh schon in dem Meeting so im Redeflow.
Ja, sehr gut.
Super.
Das merkt man.
Super.
Du bist
gut voll drin gerade. Ja.
Nee, finde ich echt ein schönes Beispiel, weil tatsächlich finde auch, tätowierte Leute sind immer noch leider mit diesem Klischee konfrontiert, dass sie... Ja, entweder du bist Tätowierer oder Profifußballer, weil Profifußballer neigen ja dazu, komplett tätowiert zu sein, weil die müssen ja nicht mehr viel erreichen, so in dem Stil. Alles erreicht, also kann ich mir die Arme voll tätowieren. Aber stimmt, man denkt meistens, also oft bei tätowierten Leuten, jetzt gut, bei dir kommt dazu, ja, dass deine Mom halt ein Studio hat, aber ja.
Ja, also bei meiner Mom ist es nochmal ein Ausnahmefall, aber genauso wie dieses Klischee, jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Das heißt dann echt, also ich habe ehrlich wirklich viele Tattoos irgendwann angefangen, wo ich gesagt habe, ich habe einfach Bock auf eine scheiß Ananas auf meinem Oberschenkel. Braucht keine Bedeutung, so, ja, ich esse gern Ananas. Das ist wahrscheinlich dann so meine Bedeutung dahinter. Aber es ist dann auch immer so, ja, haben deine Tattoos alle eine Bedeutung? Diese Frage wird mir so fucking oft gestellt. Ich meine, bestes Beispiel, Sonne und Mond. Ich hatte einfach so krank Bock auf Sonne und Mond auf meinen Händen und ich sage immer so, nee, ich habe halt Bock auf Sonne und Mond gehabt, aber danke. Muss ich mir da irgendwas aus der Nase ziehen? Ja, wir haben eine Sonne und wir haben einen Mond, ja. Und das hat mir gut gefallen, deswegen habe ich Tattoo gemacht. Ja, keine Ahnung. Also, was soll ich da sagen?
Ja, ich glaube, da gibt's einfach zwei verschiedene Schläge an Leuten. Die einen, die tätowieren sich halt nur was mit Bedeutung, so wie ich. Und du bist halt jemand, der das so als Kunstform sieht und halt quasi das macht, worauf er Bock hat. Ja, bei mir ist es so, ich werde tatsächlich sehr oft mit dem Jugo-Klischee konfrontiert. Also quasi, Jugos haben immer ein Messer dabei, Jugos gehen immer nur in Gruppen über 10 Leuten auf die Straße. Was natürlich alles nicht stimmt. So krass konfrontiert bin ich damit eigentlich gar nicht, weil, ja, ich weiß, ich glaube, viele trauen sich einfach nicht gegen Ausländer was zu sagen. Und deswegen bleibe ich da oft von verschont. Tatsächlich werde ich oft mit dem Schwaben-Klischee konfrontiert, also von wegen Sparen und immer irgendwie pünktlich. Ich kann dazu nur sagen, bei mir trifft komplett das Gegenteil zu.
Geil.
Ich bin weder sparsam, noch mache ich Kehrwoche, noch komme ich pünktlich. Ich bin chronischer Zu-spät-Kommer. Aber das sind auch so Klischees, wo ich eigentlich auch immer gerne dann dazu sage, ja, ich bin eigentlich gar kein Schwabe, also nur zugezogener. Aber trotzdem werde ich da oft drauf angesprochen, auch von meinem Head, so, ja, ja, der Schwabe wieder, bla, bla. Aber vieles stimmt da leider gar nicht. Ja, so viel zu meinen Klischees. Also mit denen bin ich manchmal konfrontiert, aber es geht, es hält sich in Grenzen.
Ich muss auch noch ein Klischee aus dem Weg räumen, was nochmal Tätowierte betrifft. Und dann können wir mal über so allgemeine Klischees quatschen. Aber was womit ich auch sehr häufig konfrontiert worden bin, dass Menschen, die viele Tattoos haben, auch nur auf Leute stehen, die viele Tattoos haben. Also to be honest, mein Freund hat kein einziges Tattoo. Aber viele meinen das. Also viele Leute, die halt, ich bin ja so ein bisschen in der Tattoo-Szene drin und viele meinen eben, auch jetzt, wenn man zum Beispiel so einen hotten Boy sieht, dann denkt man immer gleich so, ja, okay, das steht bestimmt auch nur auf so Leute, die halt, also auch nur auf Mädels, die total viele Tattoos haben. Girls ist nicht so, ja. Also Jungs sind immer noch Jungs und wenn du ein geiles Gesicht hast, einen geilen Ass, Booty und alles passt an sich, dann ist es scheißegal, ob du Tattoos hast oder nicht. Also es hat wirklich nichts damit zu tun, nur wenn man selber viel tätowiert ist, dass man selber automatisch auf Tätowierte steht. Das heißt halt einfach nur, man hat Bock, selber sich zuzuhacken oder man hat die Möglichkeit, durch einen Job sich viele Tattoos machen zu lassen, weil es eh scheißegal ist, wie du vorhin schon gesagt hast, bei Fußballern zum Beispiel. Aber es heißt dann nicht ergo, dass man dann automatisch nur in Kreisen verkehrt, wo auch die anderen Leute tätowiert sind. Wobei ich auch sagen muss, klar, es ist öfters mal der Fall, wenn du aus einer gewissen Szene kommst, also ich kenne ja auch die Hardcore-Szene aus München, da ist es dann halt automatisch so, dass die Leute halt mehr Tattoos haben, weil es halt da eher so, da bist du halt dann so, schwimmst halt mit dem Strom mit und dann, ach, der hat ein Tattoo, dann machst du auch eins und dann fängst du irgendwann an und dann kennst du halt die Kreise, aber ist jetzt nicht gleich so, dass das zum Beispiel Hand und Fuß hat.
Ja, das stimmt. Also muss ich auch sagen, ich denke mir auch öfter, dass wenn jemand so krass tätowiert ist, dass bestimmt er so einen Gegenpart auch sucht oder sie. Aber das trifft bei dir ja tatsächlich gar nicht zu. Aber was anderes, du bist ja ein Designer, Nessi.
Ja.
Stehen Designer nur auf Designer?
Ich jetzt schon, ja.
Ja, ich meine so allgemein.
Nee, auch nicht zwangsläufig. Also bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, der ja auch Designer ist, war es mir eigentlich eher wurscht, was man halt macht. Es ergibt sich halt dann eher. Also wie gesagt, wir haben schon öfters drüber gesprochen, wir beide haben auch andere Zeiten, andere Arbeitszeiten. Das spielt halt sehr viel die Arbeit mit rein. Was macht der eine, was macht der andere, dass es halt besser harmoniert. Aber es muss jetzt nicht zwangsläufig ein Designer sein. Ich hatte davor, mein Gott, ich hatte Ex-Freunde, die haben auch studiert. Der eine war halt irgendwie, keine Ahnung, Autoschrauber. Dann hatte ich mal einen, der war komplettes Pendant, war ein Entwickler und hat irgendwie Apps programmiert. Das kann auch so sein. Du kommst auf jeden Fall, wenn du ein Designer bist, mehr in den Kontakt mit Leuten, die halt auch designen, also auch Designer sind. Dein Freundeskreis legt sich anders aus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe bewusst nach einem Designer gesucht.
Hast du?
Habe ich wirklich. Also ich habe auch gesagt, klar, ich meine mein Beuteschema, Lauch, blonde Haare, blaue, grüne Augen, Brille und so. Aber ich habe auch wirklich gesagt, also mein nächster Freund soll ein Designer sein, einfach damit man zusammen Sessions machen kann. Aber ich kenne auch viele Designer, die mit Leuten zusammen sind, die komplett was anderes machen. Also auch vielleicht auch in einer Agentur arbeiten, die halt so dasselbe Daily-Business haben so ungefähr. Also nicht diese normalen, ich komme um 8 und ich gehe um 5, sondern schon auch so wissen, wie es halt ist, wenn du halt länger arbeitest. Aber es muss nicht unbedingt aus demselben Metier sein. Das kann dann auch, keine Ahnung, jemand sein, der Service-Management macht oder so wie du Content-Marketing macht. Also kann auch eine andere Richtung sein.
Okay, weil dann verrate ich dir jetzt mal mein Klischee, das ich über Designer habe. Also und du musst mir sagen, ob es stimmt. Also
dann verrate ich das Klischee der Texter.
Okay, gut. Also ich finde, Designer sind sehr von ihrer Arbeit überzeugt.
Müssen sie auch sein, ja?
Also ich habe immer das Gefühl, jeder Designer findet sein Shit immer am geilsten.
Ist richtig.
Und ich habe auch das Gefühl, Designer sind selten kritikfähig, außer sie ist wirklich fundiert und kommt von jemandem, der sich mit dem Zeug auch wirklich auskennt.
Ist auch richtig. Gut, also alle Klischees bestätigt.
Also ist es kein Klischee, es ist die Wahrheit.
Es ist Fakt, ja.
Ich kenne ja ein paar Designer, und ich muss sagen, das ist mir bei allen aufgefallen. Ich respektiere das auch, ich kann das irgendwie auch verstehen, weil das ja irgendwie was ist, was man selber schafft. Und quasi, wenn jemand jetzt zu dir sagt, ich finde das scheiße, was du gemacht hast, der greift dich ja gleichzeitig irgendwie auch persönlich an, weil der sagt dann quasi so durch die Blume zu dir, sorry, aber du hast keinen Geschmack, weil das, was du machst, ist scheiße.
Das ist halt auch wieder das, was du gemeint hast, also wenn man halt nicht mit Argumentationen ankommt, wenn man sagt, es ist scheiße, das ist ja keine Kritik ausüben, das ist einfach nur beleidigen für uns so. Also für uns wäre eine konstruktive Kritik so, warum hast du das und das da so hingesetzt? Es würde doch in der Position keinen Sinn machen. Und wenn du dann immer die Möglichkeit hast zum Argumentieren. Weil ein Designer, also ich gebe dir zu 100% recht, wir Designer müssen von uns selbst überzeugt sein, weil sonst würden wir einfach auf diesem kompletten Designmarkt untergehen. Also jeder muss von sich selber so krank überzeugt sein und sagen, hey, das, was ich mache, ist das Geilste, um sich halt auch gut zu verkaufen, weil man ja immer konkurriert mit anderen, die ja selber ihren eigenen Stil haben. Und wenn dann einfach Menschen ankommen und also wir werden auch sehr oft mit Leuten einfach konfrontiert, die auch keine Ahnung von Design haben. Ich meine, Design ist nicht, haben wir schon öfters drüber gesprochen, es ist nicht einfach nur so, dass du sagst, du klatschst da ein Bild hin und da einen Text hin, fertig. Du musst ja wirklich viele Sachen immer überlegen, warum habe ich den Text jetzt so umgebrochen oder warum mache ich Sachen, wie ich sie machen muss. Also das haben wir alles in der Uni gelernt. Wie man etwas aufbereiten muss, dass es natürlich für einen Laien einfach hantiert wird. Ich sage mal sehr gerne das Beispiel mit einem roten und einem grünen Button zum Beispiel. Dass man hat viele Entscheidungen, was wir gelernt haben, was in den Menschen unterbewusst passiert, was wir nach außen tragen, was einfach ein Laie so nicht mitbekommt. Und wenn er einfach sagt, scheiße, dann fragen wir halt, ja, warum findest du es scheiße? Und da muss man immer ein bisschen näher darauf eingehen, aber wie gesagt, also Klischees kann ich alle bestätigen. Wir müssen natürlich alle für uns kämpfen.
Das Einzige, was bei mir nicht bestätigt ist, ist die Optik tatsächlich. Wenn wir jetzt nach so optischen Faktoren gehen, wie stellt man sich den klassischen Designer vor?
Ja.
Also da muss ich sagen, habe ich immer gedacht, bevor ich jetzt auch in der Medienbranche angefangen habe zu arbeiten, ich habe immer gedacht, Designer sind so extrem stylisch. Immer.
Dachte ich auch.
Ja,
sind
aber
sie gar nicht.
Sind sie gar nicht, ja. Also ich kenne jetzt tatsächlich inzwischen viele Designer, die, wo du nie denken würdest, dass es Designer sind, haben wir auch ein paar im Haus. Aber da hat sich zum Beispiel mein Klischee nicht bestätigt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil sonst würde ich immer sagen, Designer gleich Hipster, mehr oder weniger. Brille tätowiert, hallo Nessi.
Ah, grüß
goldene
dich.
Uhr.
Bunte Haare.
Ja, aber so ein bisschen rausstechend. Aber ja. Ich muss schon sagen, das kann ich nicht unterschreiben.
Kann ich auch nicht unterschreiben, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch immer davon ausgegangen, Designer heben sich immer ein bisschen ab. Die sind ein bisschen verrückter, ausgesteckter, sind mutiger. Und
sind ja manche oder viele auch.
Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen und ich glaube, ich bestätige da auch viele andere Designer. Es ist wirklich so, ich bin beispielsweise, ich hab eine Vorliebe für schwarze oder graue Kleidung. Auch einfach, weil ich mir denke, ich werde so oft mit Farben konfrontiert, dass ich einfach keinen Bock habe, Farbe zu tragen. Also ich habe heute beispielsweise einen gelben Pulli an, bin heute im Modus auf jeden Fall. Aber primär bin ich eher so farbneutral. Und ich kenne auch viele Designer, also unser Chef beispielsweise ist auch so, dass er eigentlich nur schwarz trägt. Also er trägt wirklich ausschließlich schwarz.
Ja,
und Shoutout geht raus, bist ein super Typ, liebt deinen Style. Hat aber dafür als Pendant immer einen schönen Kontrast immer bunte Socken an, finde ich super. Da gibt es solche und solche und ich war auch oft überrascht, also jetzt auch in meinem Studiengang gibt es auch viele, denen siehst du halt einfach nicht an, dass sie Designer sind. Es können halt wirklich, es gibt zwar schon ein paar ausgestecktere Leute, aber es gibt dann auch wirklich so 0815 Mädels und Jungs, wo du dir denkst, okay, der studiert jetzt eher BWL oder die andere ist jetzt, keine Ahnung, betreibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Café oder was auch immer. Also dem würdest du es nicht ansehen, das finde ich schade. Also ich würde mir wünschen für alle Designer da draußen, dass man einfach ein bisschen mutiger ist und einfach zu dem steht. Also, dass man auch wirklich sagt, so Leute, ich trage das nach außen, dass ich Design mache.
Ja gut, aber manche wollen das vielleicht nicht.
Wollen sie auch nicht, klar, kann also sein. Aber fände ich geil. Also, ja.
Okay, ja, das wäre
wobei cool. Man wiederum sagen muss, ich meine, es gibt ja, also Design ist wieder so ein Oberbegriff zum Thema Klischee. Game Designer. Ja. Habe ich erst letztens welche an der Uni gesehen. Also die studieren ja auch bei uns an der Uni. Und wirklich, also für mich ist ein Game Designer beispielsweise so ein dicker Dude mit 10 Kilo Akne im Gesicht, 1,90 groß, 1,90 breit, hat größere Brüste als ich. Das ist für mich so ein astreiner Game Designer. Ich zock den ganzen Tag WoW und gönn mir, keine Ahnung, ein bisschen Chips und Lied am Abend mit meinem Geist. Ja, keine Ahnung. Also da ohne Witz, also oft wurde dieses Klischee auch wirklich unterschrieben, wenn man dann in dem einen Zimmer sitzt, hat gerade seine Vorlesung gehabt, man geht raus und auf einmal spielen die Game Designer drüben nebenan mit irgendwelchen Holzstöcken Star Wars nach, aber in einer Lautstärke, auch alle 1,90 groß, 1,90 breit, wo man sich denkt, okay, Klischee unterschrieben, aber es gibt auch viele Game Designer, die asiatisch sind.
Sicherlich.
Und 1,40 schmal.
Da driften wir aber auch schon direkt ins nächste Thema, nämlich apropos 1,90 groß, 1,90 breit. Was ist denn mit IT-Lern? Das ist ja dein Spezialgebiet, Nerds und solche Leute. Also da muss ich echt sagen, da wird's öfter erfüllt, das, was ich denke. Das ist wirklich so, ja, so ein Ding. So diese, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Einfach sagen wir mal technikaffine Jungs. Mhm. Die sind schon alle so ein bisschen vom gleichen Schlag. Das ist
also
so diese.
Vielen, ohne Witz, vielen, also wir haben auch ein paar ITler bei uns und ich muss ehrlich gestehen, so vielen erkennst du schon an, dass sie IT machen, ne?
Ja, eben. Aber das meine ich ja. Da wird halt irgendwie dieses Klischee von ITlern oder von Technik-Guys völlig bestätigt, weil das ist immer so ein bisschen so eine fahle Haut, Brille, dünn, groß, keine Ahnung, hat alle Level bei, weiß ich nicht wo, bei WoW durchgezockt. Gibt's
du hast
Level?
Gerade original aus meiner letzten Arbeit drei ITler beschrieben, die genau in dieses Klischee passen.
Das meine ich halt. Das ist halt, dieses Klischee, finde ich, wird schon voll oft erfüllt. Oder das fällt mir zumindest auf, dass das auf jeden Fall stimmt und dass man sich das nicht nur einbildet. Ich will hier nochmal vorwegnehmen, wir wollen hier niemanden, keine Sparte über einen Kamm scheren. Das ist hier alles nur so ein bisschen objektiv betrachtet. Ja. Texter wolltest du noch sagen. Wie findest du denn Texter?
Ich muss ehrlich, mich. Ich wusste ja anfangs ja nicht mehr, dass sowas, so ein Beruf überhaupt existiert. Also da geht schon mal los.
Dass man dafür studieren musste.
Aber ich merk's immer bei mir, immer wenn ich dann irgendwelche Probleme habe, Texte zu schreiben, du kennst es, ich habe dich schon oft genug darauf angesprochen, bei so Kleinigkeiten, wenn es irgendwie um den Post geht oder wie schreibt man was, es ist immer ja so automatisch, ich gehe immer davon aus, alles was Texte betrifft, redaktionell gesehen oder sei es jetzt nur irgend so eine Caption bei irgendwas, ich denke sofort an dich.
Okay.
Auch für alle Sprachen abgedeckt.
Ja, ich spreche ja auch alle Sprachen. Deswegen.
Natürlich. Also nee, ich gehe immer davon aus, okay, Texte müssen immer total sprachaffiniert sein und müssen mega intelligent sein und das trifft irgendwie alles nicht auf dich zu deiner Sprache. Nee, aber dass die halt sehr, sehr, sehr großes, fundiertes Fachwissen haben, was Sprache betrifft.
Ja, das ist absolut richtig, mein Kind.
Das ist alles natürlich absolut zutreffend. Aber ja.
Aber sonst, also, ja gut, bei Textern ist halt auch super schwierig. Also gerade vom Aussehen, da kann man halt gar nichts ausmachen.
Nee, null.
Es ist bei Textern tatsächlich so, dass das ein bisschen, finde ich, jetzt weil ich selber einer bin, so ein bisschen unterschätzt ist. Weil irgendwie doch jeder denkt, er kann schreiben.
Warte, doch. Jetzt pass auf, ich bin einfach zu intuitiv. Ich bin ja erst mit diesem Beruf vertraut geworden, als ich dich kennengelernt habe. Ich wusste ja davor noch nicht mal, was es ist. Wenn man jetzt aber sagen würde, wie würdest du dir jemanden vorstellen, der in der Redaktion arbeitet oder der einfach den ganzen Tag nichts anderes macht, als irgendwelche Beiträge zu schreiben?
Ja.
Ich stelle mir immer primär A, Frauen vor. Ich habe keine Ahnung, wieso.
Mhm.
Vielleicht, weil Frauen sehr gerne reden. Und Männer nur so, ja, okay, wie war dein Tag? Ja, cool. Und sie tragen alle Brille, hochgesteckte Haare und einen kratzenden Pullover.
Ja, so wie ich. Naja,
genau, so hätte ich mir jetzt einen Texter vorgestellt. Astrein.
Okay. Nee, kann ich nicht unterschreiben. Wär mir auch nie in meiner Sparte aufgefallen, dass da irgendwie solche Leute massig rumlaufen. Aber was ich eigentlich sagen... Nee, eigentlich wirklich gar nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass bei Texern ist halt doch oft so dieses Ding so, ja, was machst du eigentlich? Schreiben kann doch jeder. Mhm. Wenn man es aber dann selber mal versucht, dann merkt man erst, dass es gar nicht so ist, wie man denkt. Ja. Und sei es auch, ich war jetzt erst neulich damit konfrontiert, dass jemand Texte geschrieben hatte und ich drüber geschaut habe, also jemand, der noch nicht so textaffin ist. Und ich hatte drüber geschaut und das war halt krass umgangssprachlich. Und das Ding ist, wenn du halt in der Werbebranche, in der Medienbranche arbeitest, du kannst halt nicht so schreiben, wie du sprichst. Mhm. Du kannst nicht irgendwie umgangssprachlich einen Text schreiben, irgendwie so, ja, voll cool oder wow, geil, sondern du musst halt immer dran denken, das hört keiner. Das ist nur ein geschriebenes Wort. Keiner hört, ob du wütend bist, ob das ein Angriff ist, ob das nett gemeint ist. Du musst es mit Worten quasi so hinbiegen, dass man trotzdem versteht, in was für einem Laut oder mit was für einem...
Einfach alles groß schreiben, dann denkt man immer, man schreit die Leute an.
Aber gutes Beispiel, ja. Wenn du alles groß schreibst, dann wissen alle, okay, Achtung. Scheiße, Achtung, irgendwas geht ab, irgendjemand ist sauer.
Geil, und dann kommt noch der Designer und der sagt, dann schreib Achtung noch in Rot.
Ja, genau. So arbeiten wir quasi zusammen, ja. Aber sonst Klischees über Texter kann ich auch nicht sagen. Ich kenne auch ein paar andere, aber die sind alle so unterschiedlich. Viele sind ähnlich wie ich. Ich muss schon sagen, ich bin mit vielen Textern auf einer Wellenlänge. Also irgendwas ist da dann schon dran. Ich weiß nur nicht jetzt, in welchem Kontext jetzt wir Gemeinsamkeiten haben. Aber ich verstehe mich mit anderen Textern schon gut. Und man hat dann viele Themen auch, wie halt bei Designern wahrscheinlich auch, die man so abgrasen kann, wo man dann doch auf einer Wellenlänge ist. Was mich aber jetzt gerade noch interessiert, es gibt ja einen Unterschied, was vielleicht die Hörer nicht wissen, zwischen den klassischen Designern, so wie du einer bist, und UI-UX-Designern.
Das bin ich.
Wie? Ja, gut, aber bei uns gibt es doch zwei verschiedene Abteilungen, die nennt man Konzepter dann. Das sind aber ja irgendwie auch Designer, oder wie ist das? Oder hört man das nicht so gern, dass ihr das Gleiche seid?
Ich sag jetzt erstmal so, es ist eigentlich unnötig, diese Bereiche voneinander zu splitten, weil sie sehr eng einhergehen. Mhm. Also UI ist ja sozusagen
der, wo steht es eigentlich?
User Interface. Ah. Also das ist so das Erscheinungsbild und UX ist mehr so die User Experience dahinter. Also wie verhält sich ein User auf einer Seite? Wie kommt die Seite bei einem an? Und ich finde Konzept und also das Konzept musst du dir halt vorstellen, das sind halt, also was hinter dem Konzept steckt, dass man grob skizziert und überlegt und hinterfragt, wie würde ein User eine App oder eine Webseite bedienen beispielsweise, wo muss er hinklicken, was macht Sinn, welche Informationen wird an dieser und jener Stelle benötigt. Und der Designer ist halt der, der diesen visuellen Part unterstützt, dass er zum Beispiel auch irgendwo drauf drückt oder dass er weiß, dass er darauf drücken kann oder dass er weiß, dass das jetzt gerade nicht möglich ist. Und es ist eigentlich so ein Ding, das müsste sehr einhergehen. Und ich finde es leider auch so gesagt in unserer Agentur ein bisschen falsch, weil ich denke, ein Mensch, der die Experience macht oder die Konzepte macht, sollte genauso dasselbe Wissen haben. Ist es möglich, dort einen Button zu positionieren oder müsste man dort einen Button positionieren? Welche Farbe müsste er haben? Wie muss es visuell aufbereitet werden? Was ist überhaupt möglich? Wie kann man es überhaupt visuell aufbereiten? Also oft ist es auch wirklich so, dass man als Designer ja schon immer ein bisschen mehr schaut, was ist überhaupt möglich. Das sind alles so kleine Bereiche, wo man sagt, es sollte eigentlich alles einhergehen, genauso wie ein Designer auch ein bisschen Know-how haben muss, was die Entwicklung betrifft, was ist möglich und was nicht.
Ja, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass ihr diese zwei Sparten bei uns jetzt, bei uns intern heißen die, wie gesagt, die einen sind Konzepter und die anderen sind Designer. Aber ich finde, wenn wir jetzt wieder zurück auf Klischees gehen, ihr unterscheidet euch schon voneinander. Also ich habe immer so das Gefühl, die Konzepter sind noch ein bisschen die
Trocknerin, so.
Ja, oder die, wie soll ich sagen, mehr, ihr seid ja, also sorry, ich muss einfach sagen, ihr seid einfach ein bisschen verpeilt. So alles so ein bisschen spontan und hu und hier und da und hier probieren und so, wie soll ich sagen, ein bisschen freier. Mhm. Und Konzepte sind dann doch eher so, ich meine, korrigier mich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich will niemanden über einen Kamm scheren, aber Konzepte scheinen mir so ein bisschen strategieorientierter
muss
zu
ja
sein.
Auch. Also muss ja auch sein, aber das sind wir Designer auch und es äußert sich halt nur anders. Ich meine, das, was man halt so vom Äußeren her sieht, jetzt beispielsweise man probiert und macht und tut, das sind immer Überlegungen, wir hinterfragen halt sehr viel. Also beispielsweise, wenn man es mal stupide auf ein Beispiel runterbricht, du kannst nicht einfach nur einen Text so positionieren, also dass man sagt, du kannst nicht denselben Style von einem Text hernehmen, für einen Teaser beispielsweise, wie jetzt für einen Mengentext. Also jetzt beispielsweise nur eine kurze Überschrift, das auf dem Bild positioniert wird, und diese Schriftart kannst du nicht automatisch interpretieren auf einen Mengentext, den du den Kunden vors Gesicht klatscht oder einem User. Weil da ist dann wieder das, was dein Part betrifft, zum einen der Text, den du schreibst, der muss natürlich klar verständlich sein und von unserer Seite aus muss er halt auch lesefreundlich sein. Also es ist nicht einfach nur wildes Rumprobieren, sondern man hat 5000 verschiedene Schriftarten, man muss gucken, welche Schriftart ist von welchen Kunden, wie kann man die am besten darstellen im Internet oder auf einer App, damit die auch lesefreundlich ist. Was der Konzepter ja bei uns macht, was wir eigentlich auch machen sollten, ist ja mehr dahinter, wie bedient jemand die Seite? Und wir stylen ja nur und die anderen sagen, okay, die Bedienfreundlichkeit, klar, das ist halt super in diesem strategischen Sinne gedacht, aber das ist natürlich genauso wichtig.
Was ich da übrigens immer ganz geil finde, apropos Designer und Texter, wenn sie zusammenarbeiten, was ich echt immer geil finde, ist, du kannst einen Text schreiben, da können 80 Millionen Rechtschreibfehler drin sein und 3 verschiedene Sprachen. Ein Designer wird es nicht merken. Der macht nur Copy-Paste und kopiert den Text rein. Und dann ist scheißegal, was da steht. Der Designer guckt wirklich
nur. Ja, klar, wir müssen ja gucken, ob die Umbrüche sauber hübsch sind. Ja, genau.
Der macht es nur genau hübsch, ja. Was da steht, ist egal. Ja, aber was ist eigentlich mit Kassierern? Warum sind Kassierer eigentlich immer so unfreundlich?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis dato noch nie einen Kassierer gehabt, der irgendwie unfreundlich zu mir war. Weil ich bin immer so nett. Ich sage immer, hallo. Und ich grinse die Leute immer so nett an. Ich bekomme immer Gutscheine für umsonst. Das ist total nett.
Ja, und ich sind die einfach immer alle verliebt, ja?
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde Kassierer voll oft unfreundlich. Also das ist mir gerade eingefallen, weil ich es neulich erst hatte. Und die dann wirklich mich voll angepumpt hat. Und dann denke ich mir immer, Kassierer sind auch irgendwie alle gleich.
Ja, weil sie alle ihren Job hassen, was? Ich weiß ja nicht, wo du einkaufen gehst, ja. Und die Leute bei Edeka und Rewe, die lieben ihren Job.
Ja, ich kaufe sehr gerne bei Edeka ein. Also, es gibt auch viele andere tolle Läden wie Lidl oder so. Aber Lidl lohnt sich, by the way. Aber weiß ich nicht. Und auch, habe ich auch schon mal erwähnt, Kellner. Kellner sind immer oder oft schlecht gelaunt, außer Shoutout-Attentat griechischer Salat. Da sind alle nett. Aber sonst, finde ich, sind Kellner oft...
Finde ich auch nicht unfrei. Ich muss gerade echt überlegen. Okay. Also,
ich rede nur Quatsch.
Entweder hast du so eine Aura, dass jeder zu dir unfreundlich sein muss.
Ja, vielleicht.
Aber was mir aufgefallen ist, diese Kontrolleure in der U-Bahn sind eigentlich immer asozial.
Ja, echt, die finde ich nett. Aber weißt du warum? Die werden immer als asozial abgestempelt, weil sie halt eine asoziale Aufgabe haben, nämlich dich zu basten.
Ja.
Aber im Endeffekt muss ich
sind
sagen...
Sind die auch total
ja,
nett?
Ja, ich wurde nämlich schon... Sorry, dass ich unterbreche. Nee, ich wurde gut. Nämlich schon... Entschuldigung, Shoutout an MVG. Ich wurde echt schon ein paar Mal gebastelt. Aber ich muss immer sagen, immer wenn ich dann rauskam mit denen, die waren immer so, oh, sorry. Und ja, weißt ja, wie es ist. Und
weil
so.
Es immer nur drauf ankommt, wie du mit den Leuten umgehst. Ja, weil ich denke mir auch immer, die Leute, die machen halt auch nur ihren Job. Fun Fact, das hatte ich nämlich letztens. Ich wurde ja beim Schwarzfahren erwischt.
Oh, Sechi.
Okay, also, sorry, Shoutout MVG, ihr seid schon okay, tut mir leid. Nee, das Problem ist, ich habe ein Semesterticket, das deckt den ersten und zweiten Ring ab und ich wohne im ersten, dritten Ring, also die erste Haltestelle vom dritten.
Ja.
Und ich meine...
unnötig.
Ja, also ich meine, ich bin ja auch oft damit durchgekommen, an dem einen Tag eben nicht. Und die sind halt von Haus aus immer so, ja, grüß Gott, Fahrkarten bitte. Und ich dachte mir so, boah, shit, ne? Ja. Und ich dachte mir am Anfang so, vielleicht sehen sie es nicht. Und ich so, ja, hier, habe in der Selbstverständlichkeit mein Semesterticket gezeigt, hier noch mein Perso, damit ich auch die Person bin. Ja. Und dann so, ja, wo sind sie zugestiegen? Naja, hier. Hm. Ja, ist jetzt blöd, weil das ist nämlich der dritte Ring. Und ich so, oh, was? Das wusste ich gar nicht. Und dann so, ja, steigen sie hier öfters zu? Ich so, nee, das war das erste Mal, mal tut mir leid, wusste ich, ich habe einfach nicht drauf geguckt. Und die waren dann auch total nett und ich dachte auch eigentlich bis vor letzter Woche, so da kommt von denen nichts mehr, weil sie es vielleicht so haben unter die Hand fallen lassen. Nee,
ja, kam doch noch.
Durfte blechen, hab geblecht.
Aber da kann ich zum Beispiel erzählen, also das ist jetzt vielleicht interessant für Leute, die noch nicht so lange in München wohnen, beziehungsweise die vorhaben, nach München zu ziehen. Es gibt ja in München zwei verschiedene Arten von Fahrkartenkontrolle. Einmal in der Bahn direkt. Mhm. Aber wenn du richtig abgefuckt wirst, dann stehen die oben
ja,
am Ausgang.
Ja,
und
ja,
das ist halt auch richtig hardcore. Mhm. Hatte ich auch schon zweimal. Und einmal tatsächlich davon und wirklich, ich hatte eine Fahrkarte, ich war unterwegs zur Arbeit, also es ist schon länger her nicht die Arbeit, und ich kam raus und da standen halt dann so 5 Kontrolleure oben am Ausgang und ja, fang und ich so voll gechillt, weil ich wusste, ich habe eine Karte, guck in meine Tasche, Geldbeutel vergessen, also alles, wirklich, ich hatte nichts dabei. Wer steht vor mir? 3 Meter großer Harry,
ja,
ein Riesenschrank. Und ich so, fuck, und guck halt so in meine Tasche rein. Und er hat auch so ein bisschen mit reingelurrt und hat halt wirklich gesehen, dass da kein Geldbeutel drin ist. Und er so, ja, ja, das ist jetzt scheiße. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Und ich war halt schon spät dran und habe dann so voll gesagt, ja, bitte, lass mich das kurz ausfüllen. Ich muss echt schnell zur Arbeit. Kann ich das nachreichen und so? Und das wäre dann, ich wäre dann eh aus dem Schneider gewesen, weil ich hätte es tatsächlich nachreichen können,
ja,
die Fahrkarte. Und ich hatte wirklich eine. Und dann bin ich mit ihm da so an die Seite und er hat halt dieses Formular ausgefüllt. Und ich habe halt alles so mega schnell ausgefüllt. Adresse, Telefonnummer, alles und Ausweis, alles. Und der steht so neben mir und guckt mich so an und dann habe ich also gesagt, ja, danke, ich gehe dann zum Marienplatz und reiche das nach innerhalb von 2 Wochen. Und er guckt mich so an und sagt so, ach ja, passt schon, und zerreißt so diesen Zettel. Also Shoutout an diesen geilen Kontrolleur. Nice. Das war echt mega nett und ich, wie gesagt, ich muss da auch sagen, man hasst die halt, weil sie halt so einen verhassten Job haben, aber eigentlich, glaube ich, sind da viele auch ganz nett.
Also anhand von dem, was du mir gerade erzählt hast, sind mir gerade wieder 3 Klischees aufgepoppt, so im Unterbewussten.
Ja.
Zum einen, weil du gesagt hast, Schränke, Türsteher.
Ja,
okay. Man denkt immer, Fun Fact, man denkt immer, Türsteher sind Männer, sind groß und breit. Einfach, weil man immer so im Unterbewusstsein hat, die müssen Schlägereien klären, die müssen gucken, dass jemand, der irgendwie Stress macht, trotzdem nicht reinkommt. Müssen immer große Schränke sein. Fun Fact, eine Freundin von mir ist Türsteherin, die habe ich letztens erst in der Bar getroffen.
Wirklich? Ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Türsteherin gesehen. Aber das ist doch auch voll schwierig, weil ich meine, als Frau, wenn dann wirklich mal was
eskaliert,
ja, ja schon, und vor allem, wenn ich immer irgend so ein Vollidiot, der voll besoffen ist, betatscht oder so, das ist doch schon, also ich weiß nicht. Da ist es mir auch lieber, dass es dieses Klischee gibt, dass die 3 Meter groß und 3 Meter breit sind. Aber
ist also gerade jetzt noch ein Klischee aufgepoppt, Mai.
Ja?
So viele Klischees.
Was denn für eins?
Fun Fact ist, die Türsteherin steht auf Frauen. Und typisches Klischee, dass man immer, also es gibt so 2 Bereiche von Frauen, die auf Frauen stehen, dass man sagt, okay, Frauen, die lesbisch sind, sind, ist es immer so, dass man meint, es gibt immer so einen männlichen und einen weiblichen Part.
Ist das nicht so?
Nein.
Wirklich?
Ist es nicht? Es gibt auch genügend Frauen, wo beide den männlichen Part abdecken oder beide den weiblichen. Und auch eben dieses Klischee, dass alle Frauen, die lesbisch sind, von Männern eher gesehen, die immer ausschauen wie irgendwelche Pornostars, wo die Frauen beide so ultra krank geil sind und man sich denkt so, ja, wie ist, würde man sich ein Porno reinziehen? Wenn man sagt so, ich bin lesbisch, oh ja, geil. Aber also, es gibt immer so verschiedene Bereiche.
Sind wir jetzt gerade ins Thema Pornostars abgedriftet?
Nee. Allein nur, dass man immer meint, also bei ich kenne ja viele, die auf Männer stehen, Männer, die auf Männer stehen, Frauen, die auf Frauen stehen. Und man denkt halt immer so, dass einer der männliche und einer der weibliche Part ist. Oft ist es mir auch schon so vorgekommen, dass es wirklich so war, also dass es einen Typen gibt, der mehr weiblicher und femininer ist, so hi, und der andere eher so der Mann ist, aber wurde auch oft nicht bestätigt. Aber man denkt auch immer sofort, also so ist es bei mir, ich denke mir dann immer so, okay, wenn ein Freund von mir, der ist beispielsweise schwul, und dann denke ich mir sofort immer, okay, ja, der hat einfach den weiblichen Part. Aber er sagt selber von sich aus, er ist auch der halt eher der femininere Part ist und steht auch eher auf so Männer. Aber es gibt auch welche, die schauen halt ganz normal aus und stehen halt auch auf Männer, die eher so weiblich sind. Also
ja, ich kenne leider gar nicht so viele Schwule. Ich würde gerne mehr kennen, weil ich finde, Schwule haben so einen schönen Blick auf die Welt und irgendwie haben die so ein offeneres, weiß ich nicht, alles so, die haben so einen größeren Horizont einfach. Hm. Aber ja, stimmt, die sind echt auch mit schlimmen Vorurteilen teilweise
und konfrontiert. Und anderer Punkt, Polizisten ist mir vorher noch aufgekommen. Weil die machen, als du gesagt hast, die machen auch nur ihren Job. Jeder hasst die Polizei.
Achtung, Muck, nicht, sonst hol ich Polizei. Polizisten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nichts gegen Polizisten. Also es ist ja in München, gibt es ja wirklich eine große Szene, die Anti-Polizei ist. Mhm. Und sicherlich an manchen Ecken berechtigt. Aber es kommt halt auch ein bisschen drauf an. Da gibt es sicherlich solche und solche. Ich glaube tatsächlich, Polizisten sind mit einem relativ negativen Klischee oder mit negativen Vorurteilen behaftet. Allerdings, glaube ich, hat es damit zu tun, dass die einfach auch aus der Vergangenheit sind da halt viele uncoole Sachen passiert. Und das führt dann natürlich dazu, es ist leider bei Menschen so, die merken sich nur die schlechten Dinge und die guten merken sie sich nicht. Ja. Und deswegen mag ich ja auch diesen Ich hab Polizeisong so, weil da wirklich mal dargestellt wird, eigentlich kann Polizei auch dein Freund und Helfer sein. Mhm. Du musst halt irgendwie nur einerseits Glück haben und wirklich jemanden finden, der Polizist aus Leidenschaft ist und nicht das macht, damit er sagen kann, ich bin Polizist, ich fick euch alle, sondern der wirklich sagt, nee, ich habe da Bock drauf und ich glaube, das macht auch einen guten Polizisten aus und ich würde da echt auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil, Alter, ey, die verteidigen auch irgendwelche Demos aber und was weiß ich was
alles. Ich muss auch sagen, also Polizisten, die haben aber auch so ihr typisches Klischee, dass sie selber sehr gerne verfolgen. Paradebeispiel, ich hatte früher, in der Zeit, als ich sehr viel Auto gefahren bin, wurde ich natürlich auch sehr oft aufgehalten, weil klar, du bist viel mit dem Auto unterwegs. Einfach aus dem Grund, weil ich damals einen alten roten Golf gefahren habe. Und das ist so ein Paradebeispiel, so wenn du ein altes Auto fährst, auch noch die Farbe Rot, Signalfarbe, da sind wir schon wieder beim Thema Design, ja. Ich wurde mit diesem Auto, ich glaube, innerhalb eines Jahres mehr als 20 Mal aufgehalten. Einfach Routinekontrolle, halt einfach mal so reinpusten ins Ding. Ich hätte mir von diesen Röhrchen, die du ja dann bekommst, weil du ja da reingespotzt hast, die wollen es ja dann nicht mehr haben, darfst du ja dann behalten nach 0,0 Promille.
Als Erinnerung.
Nimm's genau. Ich hätte mir daraus eine Kette basteln können, so viele hatte ich. Also so eine Halskette und so ein Armreif. Ohne Witz. Und ich habe mal dann wirklich eine Doku gesehen, dass das halt einfach so ein, das Fahrzeug, das ich hatte, diesen alten Golf, auch in der Farbe Rot, ist einfach so dieses typische Auto, das halt Jugendliche fahren, die sich halt frischen Auto leisten können, so Anfang 18, 19, frischen Führerschein gemacht. Und da denkt man halt dann eher, Jugendliche fahren dann zu einer Party. Ich saß auch meistens nie alleine in einem Auto. Klar kann man davon ausgehen. Ich meine, ich war immer so fein und habe dann nie was getrunken, war dann immer der Depp, der dann jeden Deppen nach Hause fahren durfte. Aber das ist dann auch so eine Klischee-Rolle. Und dann, als ich mein Auto geswitcht habe und einen weißen Golf gefahren habe, der so vom Modell her ein bisschen neuerer war, auf einmal, vielleicht einmal wurde ich im Jahr aufgehalten, aber auch nur, weil ich wirklich direkt vom Club mit dem Karren losgefahren bin. Also berechtigt. Also
ja,
das ist dann auch so, die Polizisten schieben dann die Leute halt dann auch wieder in diese Klischees rein, wo ich mir dann denke so, okay, wow, danke.
Ja gut, andererseits denke ich mir, an irgendwas müssen sie sich halt orientieren. Ich denke, das hat auch was mit Erfahrungswert zu tun. Ich meine, erfahrungsgemäß so abgefuckte Karren, da sitzen halt oft auch abgefuckte Leute drin und kein Rechtsanwalt oder so. Und ich denke mal, klar, das ist so ein bisschen Learning bei Polizisten. Mhm. Die müssen sich halt an irgendwas orientieren. Da habe ich aber auch noch eine geile Story dazu. Nämlich, das ist schon länger her, bestimmt so 7 Jahre, wo ich gerade so Anfang 20 war. Wie es halt bei uns Jugos so ist, hat man natürlich den klassischen schwarzen 1er BMW, der ja auch oft als Kanakenkarre abgestempelt wird. Und ich war da mit einem Freund in einer Bar und beziehungsweise mit mehreren Leuten. Und ich habe halt schon gesagt, ja, ich trinke nichts, weil ich muss noch fahren. Mhm. Und dann war halt so, ja komm, das gibt ja, da gab's dann schon diese Regelungen von wegen, ja, 0, ich weiß nicht, wie viel, 0, irgendwas Promille 0, darfst 0, du ja haben.
Oder 1,
also quasi so ein Bier.
Aber auch nur ab einem gewissen Alter, glaube ich.
Ja, egal. Aber auf jeden Fall es war nicht mal so schlimm, sondern wir waren dann in einer Bar und ich wollte dann schon, ich war so kurz vorm Gehen und ich wollte dann nicht nochmal was zu trinken bestellen und die haben halt alle getrunken und dann habe ich halt so zu einem Freund gesagt, ich so, komm, ich nehme 2 Schlücke von deinem Bier. Also ich habe wirklich nur so 2 Schlücke genommen und bin dann so, keine Ahnung, eine halbe Stunde später gefahren. Und ich saß schon so im Auto mit so einem unguten Gefühl und dachte so, oh Mann, scheiße, jetzt hast du 2 Schluck Bier getrunken. Es war halt irgendwie Mitternacht oder so. Ich fahr los, 2 Minuten später, zack, Polizeikontrolle. Ich war, ey, mir ist so der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich dachte mir so, oh Gott, scheiße, ich habe 2 Schlücke Bier getrunken und dachte, jetzt komme ich ins Gefängnis. Ich bin da so voll durchgedreht. Und das Geile war dann, der hat mich dann rausgezogen, war auch so ein jüngerer Polizist. Und hat halt wirklich, ich bin angehalten, hab so die Scheibe runtergelassen, er leuchtet so mit der Taschenlampe rein und sagt so, guten Abend, ah, okay, also tschüss, passt schon. Und ich so, hör was? Und da dachte ich mir halt so, der hat wahrscheinlich nur diese Karre gesehen, diesen 1er BMW, komplett in schwarz und dachte so, oh ja, da ist schon das erste Opfer, so 0.30 Uhr, den basten wir jetzt richtig. Und meine Scheibe runter war ich halt so alleine im Auto. Und er so, ja, ach so, ach, sie sind ja gar kein, weiß ich nie was. Und,
das ist aber auch oft so ein Ding, was mir auch oft das auch gefallen ist. Ich glaube, als Frau kommst du bei Polizisten oder Polizistinnen eher noch durch als Kerl. Also mir ist auch öfters aufgefallen, dass viele Freunde von mir, die im Auto unterwegs waren, Kerle, primär die durften nach dem Alkoholtest auch instant einen Drogentest machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass Männer oder Polizisten allgemein nicht davon ausgehen, dass Frauen Drogen nehmen, weil ich wurde noch nie gefragt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Drogentest machen müssen.
Nee, ich auch nicht. Ja, aber gut, ich meine, da kannst du schon nach diesem Klischee Männer aber und Frauen urteilen. Ja?
Du hast nämlich einen guten Satz gesagt, es ist halt wirklich so, Klischee, es ist einfach, dass man orientiert sich halt an Erfahrungswerten. Das ist eigentlich ein geiler Schlusssatz, den du gesagt hast, weil es ist halt richtig, weil man kennt einfach, also man hat halt immer, wenn man mit jemandem konfrontiert wird, sei es IT beispielsweise oder sei es ein Designer oder Texter, hatte ich jetzt nicht so viele Leute, die mich damit konfrontiert haben, aber man schiebt die dann alle sehr schnell in eine Sparte rein und ich meine, nicht jeder erfüllt dieses Klischee, ist so.
Hat mit Erfahrungswerten zu tun. Ich meine, was denkst du jetzt, wenn ich zu dir sage, Jamaika?
Reggae, Rastafari, Dude, whatever, genau.
Ja, genau, das ist halt, das sind halt so Erfahrungswerte, die man so sammelt. Was ich aber jetzt gerade noch interessant fand, wo du gesagt hast, ja, Männer werden mehr noch so getriezt als Frauen. Da finde ich nämlich zum Beispiel auch dieses Klischee allgemein Männer gegen Frauen immer interessant, weil es ist ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über, sagen wir mal, zum Beispiel Affären oder so reden, es gibt ja dieses Klischee.
Man denkt immer sofort, der Mann hat die Affäre gehabt.
Ja, oder aber auch, was ja immer so ein Thema ist, ja, Mann schleppt 10 Frauen in einer Woche ab, das ist halt der geile Stecher. Frau schleppt 10 Männer in einer Woche an, ist die Schlampe, ja. Mhm. Das ist halt auch immer so.
Habe ich dir von dem Schlüssel- und Schlüssellochprinzip schon mal erzählt?
Nein, aber es interessiert mich sehr. Bitte.
Weil das hat nämlich damit zu tun. Warum sagt man immer, dass der Typ, wenn er 10 Frauen abschleppt, immer der geile Motherfucker ist? Ja, weil der Mann ist der Schlüssel. Und wenn der Mann 10 Schlösser aufknacken kann mit einem Schlüssel, ist es ja super geil. Aber wenn du als Frau, die das Schloss ist, dich von 10 Schlüsseln aufmachen lässt, dann bist du ja scheiße.
Aha. Interessant.
Ja. Aber finde ich auch super kacke, dass man wirklich, dass man sagt so, ja, Frauen dürfen keinen Sex haben und dürfen maximal mit 3 Männern geschlafen haben, weil alles drüber ist Hure. Und Männer, die dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Frauen in einer Nacht abschleppen, ist geil, finde ich auch dumm. Ist für mich genauso eine männliche Hure, also,
ja,
to be honest.
Ja, klar, also, nee, aber das sind halt auch solche Klischees, die, ja, da aufkommen bei solchen Themen. Männer, Frauen, dies, das. Banane. Ich esse eine Banane. Hier liegt eine Banane.
Ich dachte mir vorhin auch schon, das ist dein Snack für heute.
Ja, ich habe irgendwie habe ich wie immer Hunger und ich habe
vorher. Ich merke schon, also Snackbär ist nicht mehr so on fleek. Wir sind jetzt super healthy unterwegs. Erst die Himbeeren, jetzt die Banane.
Nee, ich habe schon 2 Beefies gegessen, das habe ich dir noch nicht erzählt. ja, genau. Aber Fazit von dem Ganzen kann man tatsächlich sagen, ja, es ist ein schönes Schlussplädoyer, dass einfach auf Erfahrungswerten basiert und natürlich nicht alle Klischees irgendwie erfüllt werden müssen oder sollten. Und ich lasse mich gerne auch immer vom Gegenteil überzeugen, dass ein Klischee nicht stimmt. Ich finde es immer schön, wenn man sieht, dass eins nicht stimmt.
Ja.
Ja. So viel dazu. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich höre aber gerade, dass irgendwo die Tür aufgeht. Ich glaube, Sidekick Izzy ist unterwegs hierher. Und
wer bumst hier rum?
Warum glauben eigentlich immer alle Leute, dass hier im Studio gebumst wird? Das war vorhin auch so mein Einleitersatz. Wer fickt hier?
Ist halt auch der Place to be, wenn du ficken willst. Ne? Anders
was?
In unser Studio.
In unserem Studio.
Izzy, ihr seid nicht alleine auf dieser Welt.
Izzy, was machst du sonst hier?
Ja, Izzy,
ich habe gerade gearbeitet. Ja, und jetzt gehe ich nach Hause und mach mir einen schönen Tag bei dem schönen Wetter.
Und das ist der Montag.
Hey, Montag ist der beste Tag, um frei zu machen.
Genau, Izzy geht um 11 Uhr morgens nach Hause und macht sich einen schönen Tag. Willkommen im Designer.
Ja, aber ich denke mal, wir schließen es dem eigentlich gleich an, oder?
Ja, ich mache mir jetzt auch einen schönen Tag. Du auch. Wir sehen uns dann später wieder. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Wieso sage ich immer, wir sehen uns? Wir hören uns und vielleicht sehen wir uns auch.
Geile Woche für euch, geile Woche.
Genau. Bussi, Baba, Sia.